Hi, willkommen zu einer neuen Folge von Heile Welt, dem Podcast über positive Zukunftsvisionen in der Medizin. Ich bin Pia, ich bin Ärztin und spreche hier mit den Menschen, die die Medizin nicht nur verbessern möchten, sondern es ganz konkret bereits tun. In unseren Gesprächen tauchen wir in die Welt medizinischer VorreiterInnen ein und hören, für welche Visionen sie brennen. In dieser Folge ändert sich unser Konzept ein wenig, denn wir sprechen über eine Reform an sich. An dieser haben viele mitgewirkt. Wir können also nicht die eine Person interviewen, die sie auf den Weg gebracht hat. Aber es gibt jemanden, der sich seit vielen Jahren mit dieser Reform bzw. vor allem warum diese Reform nötig ist, beschäftigt. Es geht um die Krankenhausreform. Auf den Weg gebracht von der letzten Bundesregierung soll sie jetzt dieses Jahr Stück für Stück weiter in Kraft treten und 2027 dann ganz konkret ihre Wirkung haben. Und wir wollen, dass ihr nach dieser Folge mitreden könnt, versteht, woran es hakt, was wir von der Reform erwarten können, warum diese Reform selbst noch Reformbedarf hat. Ich habe dafür heute bei mir Dr. Nadja Rakowitz. Sie ist promovierte Medizinsoziologin und Geschäftsführende des VDRE, dem Verein Demokratischer Ärzte und Ärztinnen, der sich seit Jahren für ein besseres Vergütungssystem unserer Krankenhäuser stark macht, um einer Fehl- oder Unterversorgung entgegenzuwirken. Und sie ist super aktiv im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. So, jetzt genug der vielen Worte vorweg. Let's get to it. Hallo Nadja, schön, dass du da bist, heute am frühen Morgen. Wie geht's dir? Wie war dein Tag bisher?
Guten Morgen, mein Tag war gut. Ich kann aufstehen, wann ich will. Da fängt der Tag schon mal gut an.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ja heute was recht Breites vor und das ist sicher ein Thema, wo die Leute nicht direkt in Begeisterung verfallen oder vielleicht auch ein bisschen überfordert sind von der Komplexität, die man da immer so medial vielleicht ja sich konfrontiert sieht damit. Reform klingt aber natürlich eigentlich erstmal positiv, klingt ja nach was, wo wir sagen, aha, wir machen es besser, wir wollen es besser machen. Was müssen wir denn besser machen? Wieso brauchen wir eine Krankenhausreform?
Also die brauchen wir ganz dringend, das steht außer Zweifel. Die brauchen wir deshalb dringend, weil die letzten 25 Jahre der Krankenhausgeschichte eine Geschichte der Ökonomisierung waren, eine, würde ich sagen, brutalen Durchökonomisierung aller Prozesse im Krankenhaus. Das ist gekommen mit der Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen, der DRGs. Und das war politische Absicht, diesen ganzen Krankenhaussektor zu einem Markt zu machen, einen Mechanismus einzuführen, der alle Krankenhäuser unabhängig von ihrer Trägerschaft, also ob sie profitgetragen oder Non-Profit sind, in Unternehmen zu verwandeln, die versuchen müssen, wie Unternehmen zu agieren. Das hat man gemacht über dieses DRG-System. Das ist ein Preissystem, das jede Diagnose einen bestimmten Preis macht und das die Krankenhäuser zwingt, Patientinnen zu bekommen, weil sie nur, wenn sie Patientinnen haben, Geld bekommen. Wenn also ein Krankenhaus leere Betten hat, bekommt es dafür kein Geld. Gleichzeitig hat man die Investitionen, die von den Ländern kommen, von der öffentlichen Hand, so weit heruntergefahren, dass die Krankenhäuser in finanzielle Not an der Stelle geraten und die Gelder der Krankenkassen auch umwidmen und hat somit einen Druck erzeugt auf die Unternehmensleitungen der Krankenhäuser, dass sie einerseits Personal entlassen haben, weil das Personal der größte Ausgabenposten ist im Krankenhaus, und andererseits versuchen, auf Gedeih und Verderb Patientinnen zu bekommen. Das heißt, das hat zu Überversorgung geführt, zu Fehlversorgung. Es hat dazu geführt, dass bestimmte Abteilungen, die nicht lukrativ sind, geschlossen werden, wie zum Beispiel die Geburtshilfe, weil man Geburtshilfe nicht ökonomisch effizient organisieren kann. Wenn es nicht gerade Kaiserschnitte sind oder natürliche Geburten, dann dauert das seine Zeit. Die Pädiatrie, weil Kinder nicht ohne weiteres ökonomisch effizient alles sofort mitmachen, was man von ihnen verlangt im Krankenhaus. Das ist nervig, das kostet Zeit, das kostet Personal. Also fährt man die Pädiatrien runter und fährt dafür andere Abteilungen hoch, wo man leichter Geld machen kann in diesem System.
Ja.
die Art und Weise, wie ich da jetzt schon drüber rede, zeigt schon, dass das irgendwie kaum noch was mit Gesundheitswesen zu tun hat, sondern eigentlich sehr viel mehr mit Ökonomie.
Ja, ich glaube, das ist auch bei den meisten tatsächlich angekommen. Also dieser Kostendruck, den Krankenhäuser haben, die Zeitnot, die aus einem geringeren Personal besteht, einfach, dass Patientinnen natürlich auch immer den Stress irgendwie in einem Krankenhaus merken. Und eben, das kriegt man vielleicht noch nicht so mit, wenn man selbst noch nicht darauf angewiesen ist, in einem Krankenhaus behandelt worden zu sein. Aber für Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, ist das auf jeden Fall sehr deutlich. Ich arbeite in einer Gynäkologie und Geburtshilfe und es ist genau das, was du beschreibst. Diese Abteilungen sind extrem unter Druck. Immer mehr Kreissäle beispielsweise schließen, auch in großen Regionen, wo man eigentlich viele Kinder erwartet, also Kinder auf die Welt kommen müssten. Und das ist sicher was, wo man irgendwie das Gefühl hat, das geht in die falsche Richtung, wenn wir eigentlich ja unsere medizinische Versorgung gewährleisten wollen.
Ja, dazu kommt dann, da wird jetzt plötzlich von Fachkräftemangel gesprochen, als ob es was Objektives sei. Faktisch ist es objektiv so, dass man wenig Pflegekräfte bekommt, zum Teil auch Ärzte, Ärztinnen. Aber auch das ist hausgemacht. Ja, es gibt eine Umfrage aus Bremen, die hat Menschen befragt mit der Frage, ich würde wieder im Krankenhaus arbeiten, wenn. Und die haben geantwortet, 300.000 Personen, wenn es dort mehr Personal gäbe und ich meinen Job wieder so machen könnte, wie ich das mal gelernt habe, professionell. Das heißt, die Leute würden entweder von Teilzeit wieder hochgehen auf Vollzeit oder sie würden überhaupt wieder in diesen Beruf einsteigen, weil sie im Moment wo ganz anders arbeiten. Daran sieht man, dass wie groß die materielle Not da ist, ja. Also es ist gar nicht so sehr die Geldfrage, sondern es ist die Frage von den Arbeitsbedingungen.
Ja. Also das kann ich auch so bestätigen, wenn ich mir angucke, warum verlassen meine KollegInnen irgendwann das Krankenhaus, sind das ziemlich genau diese Gründe. Gleichzeitig hört man häufig, dass es zu viele Krankenhäuser gäbe, dass das Gesundheitswesen zu teuer sei. Kannst du dazu einmal sagen, wie die Reform das vielleicht verbessern möchte?
Also wir haben in Deutschland im Moment aktuell ungefähr 1700 Krankenhäuser. Das ist im europäischen Vergleich relativ viel. Aber diese Vergleiche sind immer hochproblematisch, weil wir da nicht einbeziehen die anderen Sektoren des Gesundheitswesens. Aha. In diesen anderen Ländern, nehmen wir zum Beispiel Dänemark, weil das ganz oft als Vorbild genommen wird, da gibt es eine ganz andere ambulante Versorgungsstruktur. Da gibt es Strukturen, die zwischen dem Krankenhaus und der ambulanten Struktur sind. Da gibt es eine staatliche Planung, wie Maximalversorger und Fachkrankenhäuser und kleinere und so weiter, wie das verteilt werden soll. Das haben wir so alles nicht. Wir haben zwar eine Landeskrankenhausplanung, aber wir haben kein staatliches Gesundheitswesen, wo es das gibt. Nehmen wir Schweden, nehmen wir andere Länder, da gibt es Primärversorgungszentren, ein Primärversorgungssystem, wo 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Personal da ist, die geöffnet sind, wo es eine Notfallaufnahme gibt, wo es auch mal ein paar Betten gibt für eine Überwachung oder sowas. Alles das haben wir nicht in Deutschland. Deshalb ist das schwierig, das so zu vergleichen. Und wir sehen ja im Moment, dass diese Krankenhäuser, die wir da alle haben, ganz gut besucht sind. Ja, also die werden besucht, die laufen zum Teil über, die Leute liegen auf dem Flur. Das heißt, wenn man sich das so anguckt, gibt es einen Bedarf. Da würden jetzt die Ökonomen sagen, naja, den Bedarf gibt es, weil es diese vielen Krankenhäuser gibt. Und wenn es weniger Krankenhäuser gibt, dann gibt es diesen Bedarf so nicht mehr oder so. Also sozusagen ein angebotsgesteuertes, eine Nachfrage. Da habe ich meine Zweifel dran. Wir argumentieren so, solange wir nicht uns erstmal anschauen, was der Bedarf ist. Ist der Bedarf über diesen DRG-Mechanismus getriggert? Dann ist es teilweise ein falscher Anreiz. Oder ist es ein ernster, ein echter Bedarf? Das müsste man alles erstmal richtig erfassen. Und dann müsste man gucken, wo werden diese Leute am besten versorgt? Da könnte man auch viel ambulant machen. Auch das ist ein Inhalt der Reform, über die wir gleich reden. Und dann könnte man das besser organisieren. Das alles ist aber so nicht der Fall. Deshalb wäre ich sehr vorsichtig, einfach zu sagen, man kann hunderte Krankenhäuser schließen. Also es gibt solche Milchmädchenrechnungen, die sagen, wir haben in Dänemark 8 Millionen Einwohner mit 30 Krankenhäusern, wir haben 80 Millionen, also reichen 300. So einfach kann man es sich nicht machen.
Ja, und gleichzeitig hast du aber ja auch angesprochen, und das würde ich eben auch so sehen, dass es bestimmte Bereiche gibt, die laufen über und andere, die werden eben hochgezogen, die werden sehr gepusht. Wenn ich bei mir ins Krankenhaus angucke, welche Fachabteilungen da welche OP-Zeiten die letzten Jahre bekommen haben, hat man da einen starken Wandel gesehen zu den Abteilungen, die eher profitabel sind für das Krankenhaus, weil natürlich das Krankenhaus sich danach auch ausrichten muss, wenn jetzt nur solche Bereiche gefördert werden, wie bei beispielsweise die Gynäkologie, Geburtshilfe, Pädiatrie oder die Innere, dann wird das Krankenhaus letztendlich den Bach runtergehen finanziell und schließen müssen. Insofern ist, denke ich, auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wir brauchen eine Reform, nicht wirklich zu diskutieren. Und das wird ja auch letztendlich wenig diskutiert, dass wir überhaupt eine Reform brauchen. Was aber viel diskutiert wird, ist, wie soll diese Reform aussehen und ist sie denn gut, ja oder nein? Und bevor wir uns das angucken können, ganz konkret, was sind vielleicht noch die Schwachstellen und was sind aber auch die positiven Dinge, die sie mit sich bringt, müssen wir erstmal verstehen, was ist denn genau diese Reform? Vielleicht kannst du uns mal so einen ganz groben Überblick geben, wie die Reform aussehen soll, welche Teile sie letztendlich beinhaltet.
Wir haben das, was ich jetzt eben gesagt habe und so beschrieben habe, vom Krankenhaus statt Fabrik, vom Verein Demokratischer Ärztinnen, aber auch Verdi, wir haben das lange, lange so kritisiert, diese ökonomisierte Logik, die durch diese Finanzierung entstanden ist. Jens Spahn hat als Gesundheitsminister gesagt, ich habe verstanden, euch Pflegekräfte, nachdem ihr jetzt so viel protestiert habt, es gab ja viele Proteste, es gab Streiks und seit 2015. Und hat gesagt, wir nehmen die Pflege am Bett, daran hört man schon den Kompromiss raus, nicht die gesamte Pflegekräfte, sondern nur die am Bett und so weiter, nehmen die raus aus den DRGs, wir rechnen die raus, das sind ungefähr 20% der Ausgaben, und die Pflege am Bett wird bezahlt nach dem Selbstkostendeckungsprinzip. Das heißt, das Krankenhaus stellt Pflegekräfte an, die werden bezahlt, das Krankenhaus weist nach, was es für Pflegekräfte bezahlt hat, und dieses Geld wird bezahlt. Wir waren da alle ganz von den Socken und die Krankenkassenvertreter haben gesagt, die haben Drogen genommen, die waren betrunken und sowas, als das durchkam.
Also vielleicht auch noch mal kurz zum Kontext, das war noch als Jens Spahn Gesundheitsminister, aber was er ja jetzt auch schon ein bisschen weg.
Was ich ungerne zugebe, dass Jens Spahn da wirklich was Richtiges und Gutes gemacht hat, könnt ihr euch vorstellen, weil das nicht mein politischer Freund ist, aber an der Stelle war das wirklich mal eine Kehrtwende um 180 Grad. Wir haben dann immer gesagt, alles muss über dieses Prinzip finanziert werden und dann würde die Krankenhäuser weniger ökonomisiert sein. Das würde bedeuten, man kann keine Profite mehr machen und so weiter. Diese Diskussion hat Karl Lauterbach dann in der Ampelkoalition aufgenommen und hat dann im Dezember 2022 angekündigt, eine Reform, die hat eine Kommission eingesetzt, in der keine Lobbyvertreter von der Pharmaindustrie, aber auch nicht von der Ärztinnenschaft und den Krankenkassen und sowas drin sein, sondern es sollte eine wissenschaftliche Kommission sein und hat quasi alle unsere Kritikpunkte, die wir immer formuliert haben, aufgenommen. Ja, als sie das erste Papier vorgestellt haben für diese Reform, haben sie gesagt, ja, also die Ökonomisierung ist zu weit gegangen, das haben wir übertrieben, das haben wir nicht absehen können, dass diese Logik sich so verselbstständigt. Also, und sie haben dieses Feuerwehrbild benutzt, was wir immer benutzt haben, und gesagt, stellt euch vor, die Feuerwehr wird nur bezahlt, wenn es brennt. Ja? Krankenhäuser werden nur bezahlt, wenn sie Patientinnen haben. Das wäre doch verrückt. Daran hat man irgendwie gesehen, wie verrückt dieses Finanzierungssystem ist. Hat man ja auch in Covid gemerkt, als leere Betten freigehalten werden mussten. Also alle die kritischen Argumente sind da aufgezählt worden. Und es ist angekündigt worden, erstens eine Entökonomisierung, eine Entbürokratisierung, eine Revolution ist teilweise angekündigt worden und die Aufhebung, die Aushebelung, die Abschwächung der DRGs. Alles das könnte man sagen, ja, sehr gut, genau das wollen wir. Und dann waren wir alle sehr gespannt. Dann kamen mehrere Kommissionspapiere und das hat sich über 1, 2 Jahre hingezogen. Den Prozess können wir uns sparen. Die Idee ist jetzt folgende. Wir haben gelernt aus Corona, haben die gesagt, man braucht im Krankenhaus Geld, um Strukturen und Personal vorzuhalten. Deshalb Vorhaltepauschalen.
Das ist genau das, was du jetzt gerade mit der Feuerwehr zeigen wolltest. Ein Kreißsaal, der braucht die Hebammen, egal ob 5 Geburten die Nacht sind oder gar keine.
So, und die Feuerwehr muss da sein und die Schläuche müssen gewartet sein und die Maschinen und die Autos und die Menschen müssen ausgebildet sein und sich weiterbilden und die müssen da sein. Und dann kann das Feuer kommen oder eben auch nicht. So stellt man sich eine Vorhaltepauschale vor. Das würde eigentlich bedeuten, das Krankenhaus bekommt Geld für die Vorhaltung dieser Strukturen. Unabhängig von den Fallzahlen, weil das war auch eine Kritik, diese Ökonomisierung entlang der Fallzahlen. Das DRG-System zwingt dazu, Fallzahlen zu kreieren und diesen Mechanismus zu durchbrechen. Das war eine Idee.
Ja.
Und das wäre so bei Vorhaltepauschalen, die A pauschal bezahlt würden und die eben für die Vorhaltung der Strukturen und des Personals bezahlt würden. Das war das eine. Und das andere war, Sie haben gesagt, diese Ökonomisierung hat dazu geführt, auch das haben wir vorher so uns nicht überlegt, dass das passieren könnte, dass alle Krankenhäuser alles machen. Das stimmt so nicht, aber es stimmt bedingt, dass auch kleinere Krankenhäuser manchmal Eingriffe machen, die sie vielleicht besser nicht machen würden und sowas. Es gibt da so ein Qualitätsproblem bei manchen. Das ist alles sehr wenig erforscht und die These ist eher ins Blaue hineingesprochen, muss man dazu sagen. Weil die davon ausgehen, diese Gesundheitsökonomen, Busse und Augurski, dass in großen Krankenhäusern mit vielen Fallzahlen wird was gut gemacht und in kleinen Krankenhäusern mit kleinen Fallzahlen nicht. Das ist eigentlich die These. Groß ist gut, klein ist schlecht. Und für den Laien hat das ja eine gewisse Plausibilität. Ja, wenn man sagt, naja, Gott, wenn die da also irgendwie 2 Lebertransplantationen im Jahr machen, das ist vielleicht nicht so gut. Ja, das ist vielleicht besser, das bei einem Maximalversorger zu machen, die da mehr Erfahrung haben. Leuchtet unmittelbar ein. Leuchtet aber nicht für jedes Krankheitsbild ein. Und das ist aber quasi von dem einen auf alle geschlossen worden. Und dann haben sie gesagt, deshalb müssen wir jetzt eine Qualitätsreform machen und müssen planerisch mehr eingreifen in das Krankenhausgeschehen und müssen dafür sorgen, dass Krankenhäuser bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, damit sie jetzt nicht bestimmte DRGs machen dürfen, sondern eine Leistungsgruppe bekommen. Das ist also der zweite Reformvorschlag. Sie teilen jetzt diese 1400 DRGs, die es im Moment gibt, ein in Leistungsgruppen. Also wo was gebündelt wird. Aber jede DRG muss da eindeutig zuordnenbar sein. Und dann ist die Idee, dass die Länder sich ihre Krankenhäuser angucken und Zuweisungen machen können, welches Krankenhaus bekommt welche Leistungsgruppe. Und das ist gebunden an Qualitätskriterien von, da steht dann drin, wie viel Fachärztinnen es braucht für diese Leistungsgruppe, was für Geräte müssen da sein und noch so ein paar Sachen. Klingt auch erstmal sinnvoll.
Ja.
Natürlich gibt es da dann quasi so eine im Hintergrund so eine Einteilung wieder in Maximalversorger und kleinere Krankenhäuser und so mittlere. Die Maximalversorger kriegen natürlich so gut wie alle Leistungsgruppen, kleinere Häuser nur bestimmte.
Ja, vielleicht kann ich das ja einmal so ein bisschen klarer machen. An sich, glaube ich, haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen. Also als eine ist eben, dass wir sagen, wir gehen weg von dem DRG-System, was finanziert wird, nur nach Person XY kommt.
Das wird behauptet, wir gehen weg. Da komme ich gleich drauf. Ja.
Genau, wir ergänzen es, kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Also wir ergänzen es mit Vorhaltepauschalen, also dass bestimmte Strukturen einfach bezahlt werden, ohne die ein Krankenhaus diese Versorgung überhaupt nicht leisten oder anbieten kann. Und das andere eben mit dieser Qualitätsverbesserung, die durch Leistungsgruppen kommen soll. Und um sich das vielleicht etwas besser vorstellen zu können, was heißt das eigentlich? Beispielsweise in Köln gibt es verschiedene Krankenhäuser für die Gynäkologie und dann sagt man, dass nicht alle Krankenhäuser in Köln sollen jede Krebsentität, also jede Krebsart therapieren und Endometriose und Beckenboden und Brustkrebs. Also jedes Krankenhaus, egal wo du hingehst, macht alles, sondern dass man sagt, okay, das Krankenhaus soll sich jetzt nur um den Gebärmutterkrebs kümmern und das Krankenhaus kümmert sich nur um den Brustkrebs und das Krankenhaus ist das Endometriosezentrum. Sprich, dass das so ein bisschen zusammengefasst angefasst wird und dann aber andere Leistungen auch in diesem Krankenhaus überhaupt nicht mehr erbracht werden. So vielleicht als Beispiel, als kleiner Einschub. Was für mich, als ich das zuerst gehört habe, auch sehr positiv war. Also ich ganz persönlich fand sowohl die Vorhaltepauschalen oder finde sie immer noch ein gutes Konzept, dem entgegenzuwirken oder das nachzuadjustieren, als auch wenn ich persönlich krank wäre, schaue ich mir auch an, wo kann ich vielleicht beispielsweise im Umfeld hatte ich jemanden, der eine Stammzelltransplantation brauchte. Da habe ich schon ganz konkret geguckt, wo werden wie viele Stammzelltransplantationen in welchem Krankenhaus gemacht, weil das natürlich schon einen gewissen Erfahrungswert dann einfach mit sich bringt.
Das klingt so erstmal ganz gut, ja. Es stellt sich aber heraus, wenn man sich anguckt, wie sie das genau machen, dass alles das so nicht stimmt, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein großer Etikettenschwindel und die Fachpresse und die bürgerlichen Medien, die Öffentlichkeit ist da wirklich, das war also medial ein großer Coup, das so verkaufen zu können, dass das als Qualitätsreform und sowas durchgeht. Ja? Wenn man das sich der Reihe nach anguckt, die Vorhaltepauschalen sind eben genau nicht das, was sie versprechen, sondern sie sind gebunden an die Fallzahlen und den Case-Mix vom letzten Jahr. Sie sind nicht unabhängig von den Fallzahlen, sondern es werden für die Vorhaltepauschalen nochmal 40% aus diesem DRG-Topf rausgenommen, so wie schon vorher für die Pflege die 20%. Und diese 40% werden quasi in einen Topf getan und dann wird das neu verteilt. Es gibt also auch nicht mehr Geld. Man müsste ja annehmen, dass gemessen an den jetzigen Strukturen, wenn man jetzt die Vorhaltekosten noch bezahlen wollte, zusätzlich zu dem, wie man die Patienten versorgt, dass es eigentlich mehr Geld bräuchte. Dem ist aber nicht so, sondern das wird nur umverteilt und zwar genau entlang der DRG-Fallzahlen vom Vorjahr.
Vielleicht kannst du noch einmal sagen, was das dann bedeutet. Also was hilft es, beziehungsweise was hilft es dann eben
Das
nicht?
bedeutet, dass quasi die viele Fallzahlen gemacht haben, wieder mehr Geld bekommen, ja? Und nicht die viele Vorhaltekosten haben.
Also vielleicht der Fehlversorgung in dem Sinne nicht zwingend entgegenwirkt, was so ein bisschen der eigentliche Ursprung war.
Genau, die wird damit eigentlich fortgeführt. Ja? Aber nicht nur das. Sie haben, um dieses Qualitätsargument weiter zu forcieren, noch einen Mechanismus jetzt da eingeführt, nämlich Mindestvorhaltezahlen zu haben. Und das heißt, Sie gucken sich eine Leistungsgruppe im Land an und dann wird geguckt, wie viele Fälle haben die Krankenhäuser in diesem Land, in dieser Leistungsgruppe. Und dann sagen Sie, und das hat überhaupt nichts mehr mit Qualität zu tun. Die unteren 20% sind es im Moment in diesem Gesetz. Da gibt es noch keine richtige Verordnung dafür, sondern das steht erstmal nur so im Gesetz. Die unteren 20%, also sagen wir mal, wir haben ein Spektrum von die meisten Fälle haben, ein Krankenhaus hat 1000 Fälle und der niedrigste sind 10 Fälle. Dann werden die untersten 20%, die Krankenhäuser mit den wenigsten Fällen, denen wird also die Vergütung, die Vorhaltepauschale für diese Leistungsgruppe entzogen. Wenn sich das fortsetzt im nächsten Jahr, wird den nächsten 20% die Vergütung für diese Leistungsgruppe entzogen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Land, das sagt, wir weisen diese Leistungsgruppe diesem Krankenhaus zu. Das hat die Qualitätsvoraussetzung. Und wir haben einen Mechanismus, der vom Bund eingeführt wird, über diese Mindestvorhaltezahlen, die Qualität sichern sollen, der sagt, nö, dafür kriegen die kein Geld mehr. Und das trifft Krankenhäuser, wo das völlig unabhängig davon ist, ob die eine gute oder eine schlechte Arbeit machen, ob die zertifiziert sind in irgendeinem Zentrum, in irgendeinem Netzwerk drin sind. Das sehen wir im Moment in Nordrhein-Westfalen, wo die Entwicklung ja schon weiter ist, weil in Nordrhein-Westfalen, die schon früher angefangen haben mit diesen ganzen Mechanismen, da werden plötzlich Leistungsgruppen entzogen bei zertifizierten Zentren und so weiter. Ja. Das führt dazu, dass die Krankenhäuser, die wenig Fallzahlen haben, die also an diesem 20%-Grenze entlang agieren müssen in Zukunft, auf Gedeih und Verderb wieder Fallzahlen kreieren müssen, damit sie noch die Vergütung bekommen für diese Leistungsgruppen. Ja, also das heißt, man hat wieder einen Anreiz, der fast noch schärfer ist als der von den DRGs. Und ansonsten hat man eine Bestrafung der Krankenhäuser, die werden dann nicht mehr vergütet für die Leistungsgruppe und das heißt, sie können die nicht mehr machen, weil 40% weniger Geld, das werden sie nicht aushalten.
Ja, ich würde natürlich sehr gerne mit dir jetzt gleich darüber sprechen. Könnten wir da noch eingreifen? Wo ist da noch Handlungsspielraum, diese Reform in die Bahnen zu lenken, dass sie eben die Ursprünge, aus der sie kam, auch wirklich behebt, diese Probleme behebt? Aber ich möchte einmal noch, damit sich alle Leute wirklich so vorstellen können, was heißt das konkret jetzt? Wie würde diese Reform aussehen in der Praxis? Vielleicht kannst du uns einmal noch sagen, wenn wir jetzt diese Reform einfach so laufen lassen, einmal zum einen, wann tritt sie in Kraft? Wo bewegen wir uns da so zeitlich? Und dann, wenn ich jetzt Ärztin wäre oder Patientin, woran merke ich dann, dass die Krankenhausreform umgesetzt wurde?
Also die Inkrafttreten sollte sie schon jetzt, aber da gibt es dann so Übergangsphasen. Das ist jetzt nochmal verschoben worden. Auf 2027 soll sie in Kraft treten. Ein Großteil der Regelungen, das ist jetzt nochmal weiter nach hinten geschoben worden. Also erst einmal müssen diese Leistungsgruppen noch fix zugeordnet werden. Da braucht es den Grouper, den das INEC, dieses Institut, das die DRGs weiterentwickelt, schaffen muss. Das müssen die Krankenhäuser müssen sich ausrichten darauf, welche Leistungsgruppen sie bekommen. Die Leistungsgruppen müssen überhaupt zugewiesen werden. In Nordrhein-Westfalen ist das schon passiert, in den anderen Bundesländern noch nicht. In Nordrhein-Westfalen haben dann von 350 Krankenhäusern 330 geklagt. Das wird jetzt in den nächsten 2 Jahren passieren. Die Landeskrankenhauspläne müssen angepasst werden. Bis spätestens September müssen die Länder die jeweiligen Leistungsgruppen den einzelnen Standorten vorläufig zuordnen. Dann werden die Qualitätskriterien geprüft. Das soll bis 2026 geschehen. Und ab 2027, Januar, kommen die Leistungsgruppen und die Vorhaltevergütung in Anwendung. Dazu braucht es aber noch ein paar Rechtsverordnungen und da gibt es quasi noch die Möglichkeit einzugreifen. Es muss sowohl geklärt werden, wie das mit diesen Mindestvorhaltezahlen geregelt werden soll. Das wird wahrscheinlich auch zustimmungspflichtig für den Bundesrat sein. Und das heißt, da könnte man nachher nochmal politisch eingreifen und sich nochmal genau angucken, wie diese Regelung sein soll, die total fatal ist. Und also es müssen noch mehrere Momente geregelt werden, die bislang nur im Gesetz stehen, aber die ja noch irgendwie eine Umsetzungslogik brauchen. Der Zweck ist offen formuliert. Der Zweck dieser Reform ist, und das wird wahrscheinlich auch so kommen, so sehen wir das, dass hunderte Krankenhäuser geschlossen werden. Das ist der Plan.
Wobei man natürlich auch sagen muss, ohne Reform würde das genauso passieren, ist meine
Genau.
Wahrnehmung. Also mein Krankenhaus beispielsweise hatte jetzt schon die Insolvenz angemeldet, wurde nochmal unterstützt von der Stadt
Ja.
Köln. Aber man muss auch sagen, dass das würde auch ohne diese Reform aufgrund dieses Kostendrucks höchstwahrscheinlich ähnlich passieren.
Genau, und da sagen die, dann machen wir das lieber geordnet als wild. So geordnet ist das aber unseres Erachtens nicht, weil es nicht erstmal eine richtige Bedarfsermittlung gibt. Die Landeskrankenhausplanung ist den Namen nicht mehr wert, den sie hat. Da wird nicht mehr viel geplant, sondern eigentlich nur noch Geld verteilt. Weder ist der Bedarf ordentlich ermittelt, noch ist überhaupt mal erfasst, was es wo gibt an und qualitativ gut, sondern es wird jetzt über diesen Mechanismus, den ich gerade geschildert habe, werden da massenhaft Krankenhäuser schließen und es wird zu einer Zentralisierung kommen, wie du sie vorhin ja auch schon beschrieben hast, da für die Gyn. Das ist der Plan. Und ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass es gerade in der Provinz, auf dem Land, zu großen Krankenhausschließungen kommt. Da hat jetzt der Koalitionsvertrag nochmal gesagt, es gibt wieder Ausnahmeregelungen, wo die Länder sagen können, also das Krankenhaus hier ist so wichtig, das können wir nicht schließen, auch wenn es diesen Kriterien im Moment nicht entspricht. Wir müssen das jetzt erstmal am Netz halten. Da haben die Länder jetzt ein bisschen mehr Spielraum bekommen dafür. Aber letztlich werden wir das erleben, eine große Krankenhausschließung. Ja, längere Fahrt.
Genau, also das wird letztendlich der eine Punkt ja sein. Also als Patientin, ich habe potenziell einen längeren Anfahrtsweg, je nachdem, wo ich halt wohne. Die Krankenhäuser, in die ich gehe, sind potenziell größer. Also es haben mehr Abteilungen, größere Fallzahlen, gegebenenfalls eine größere Spezialisierung.
Ja.
Was bedeutet das so für das Klinikpersonal? Also wie ändert sich das für mich als Ärztin?
Also für das Klinikpersonal heißt es, die Ökonomen sagen, Wenn wir weniger Krankenhäuser haben und dieselbe Anzahl Personal, dann geht dieses Personal aus den geschlossenen Krankenhäusern in die noch offenen Krankenhäuser. Und das heißt, wir haben dann mehr Personal. Das ist aber nicht mit dem Personal abgesprochen. Das stellt sich der Ökonom so vor, dass man diese Kohorte von Pflegekräften von Krankenhaus A nach Krankenhaus B schieben kann. Das kann aber auch gut sein, dass diejenigen, wo das Krankenhaus geschlossen wird, sagen, nö, mir reicht's jetzt, ja? Ich gehe ganz raus aus diesem Sektor. Also das heißt, das ist irgendwie überhaupt nicht gesagt, dass es da mehr Personal gibt. Es gibt im Moment meines Wissens keine Pläne, die Krankenhäuser, die übrig bleiben, dann auszubauen. Die müssten ja dann irgendwie größer werden, wenn dieselben Patientenzahlen dahin kommen. In Nordrhein-Westfalen war ich jetzt gerade am Montag in einer Zoom-Konferenz, erzählen die schon, dass das schon anfängt, dass die Patientenzahlen da steigen, ja, bei denen, die da übrig bleiben werden. Die sagen ja auch, es soll ambulantisiert werden, circa 15 bis 20% der Leistungen sollen ambulantisiert werden. Es gibt nirgends Pläne, welche ambulanten Strukturen diese Patientenzahlen aufnehmen sollen.
Ja, vielleicht können wir auch darüber noch einmal sprechen, weil das ist ja auch, also wir haben jetzt so ein bisschen über das ganz grobe Konstrukt der Krankenhausreform gesprochen, jetzt nicht jedes Detail vielleicht beleuchtet, was das beinhaltet. Und eins wäre ja auch, dass das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man das ausspricht, Krankenhaus-Level 1i,
Genau.
genau. Vielleicht kannst du einmal sagen, was da dahinter steckt, weil das soll ja so ein bisschen, das hatten wir vorhin einmal kurz angesprochen, im Vergleich zu Dänemark sind die Krankenhäuser in Deutschland eben sehr stark. Ja, separiert von der ambulanten Versorgung, sehr stark eingeteilt. Und wir hatten beispielsweise ja auch mal eine Folge mit Hospital at Home, einem Konzept aus der Schweiz, was eben auch versucht, die Lücke so ein bisschen zu schließen in der Form, dass vielleicht nicht jede Patientin, jeder Patient, der im Krankenhaus auch behandelt wird, wirklich ins Krankenhaus gehört. Also
Genau.
diese ganze umfassende Betreuung, die ein Krankenhaus bietet, auch braucht, aber vielleicht eine intravenöse Therapie braucht und die kriegt man nicht beim Hausarzt so. Also es gibt ja auch Dinge, wo man sagt, das würde auch gewisse Kapazitäten wieder schaffen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, wo ja die Leute, die die Reform mitgewirkt haben, gesagt haben, das sind Betten, die würden wir frei bekommen, wenn wir für solche PatientInnen, für solche Therapieformen eine Lösung finden. Vielleicht können wir das noch einmal besprechen.
Die Leute, die das beklagen, sind dieselben, die die DRG-Logik eingeführt haben, die dazu geführt hat, dass solche Leute alle in Deutschland im Krankenhaus landen. Ja? Also
Genau, weil wir kriegen mehr, ein Krankenhaus kriegt mehr Geld dafür, wenn man eine Person aufnimmt, als wenn man sagt, man macht das, macht die Minimaltherapie und schickt die Person wieder nach
genau.
Hause.
Das ist die Bezahllogik im deutschen Krankenhaus und deshalb sind die Zahlen von der Notaufnahme im Krankenhaus dann in stationär aufgenommenen Patienten drastisch gestiegen in dem Moment, wo die DRG eingeführt worden sind. Also müsste man ja an dieser Logik was drehen. Die bleibt übrigens zu 40% sowieso erhalten, die DRG-Logik. Ja, die wird ja nicht völlig durch die Vorhaltekosten aufgehoben, sondern 40% wird nach wie vor über DRGs abgerechnet. Der ganze Mechanismus ist ja noch da. Das kommt noch dazu. Aber natürlich ist das sinnvoll, was ambulant zu machen geht, ambulant zu machen. Völlig klar. Das muss aber an anderen Kriterien hängen als an ökonomischen. Da müssen auch soziale Kriterien eine Rolle spielen. Ich kann wahrscheinlich was ambulant machen als noch halbwegs junger Mensch, anders als meine 90-jährige Freundin, ja, die nicht jeden Tag ins Krankenhaus gehen kann, um sich kurz irgendeine Infusion machen zu lassen und wieder nach Hause zu gehen. So. Also da, solche Kriterien müssten da ja eine Rolle spielen. Zu diesem Zweck haben Sie jetzt gesagt, wir schließen nicht nur die Krankenhäuser, sondern einen Teil der Krankenhäuser, die kleinen, die können wir umwandeln in sektorübergreifende Versorgungseinrichtungen. Die waren in diesem ersten Kommissionspapier, waren das diese Level 1i-Krankenhäuser. Also Level 1 war das kleinste Level, das waren Krankenhäuser, die nur ganz wenig Leistungsgruppen bedienen sollten. Und da gab es Level 1n und 1i. 1n war mit Notaufnahme, 1i ohne. Das sind Einrichtungen, die ambulante Leistungen machen können aufgrund einer Ermächtigung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung. Also ein Teil dessen machen können sollen, was die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, die Kassenärzte im ambulanten Bereich machen. Die können ambulant operieren und wenige Leistungen stationär erbringen, also ganz wenige Leistungsgruppen. Und sowas wie Übergangspflege oder Kurzzeitpflege anbieten. Das ist immerhin etwas, bevor man gar nichts hat. Aber ich würde das nicht feiern als den Einstieg in die sektorübergreifende Primärversorgung, weil das ist es nicht.
Also mit Sektorübergreifung meinen wir jetzt stationär und ambulant.
Eine sinnvolle Kooperation zwischen den beiden Sektoren, das alles ist es so nicht, weil das ja auch wiederum gar nicht, also das ist ja nicht wirklich geplant, ja, würde ich jetzt sagen. Ich entwerfe ein Gesundheitssystem vom Reißbrett her, dann würde ich mir ja überlegen, welche Bedarfe gibt es und würde nicht ambulant und stationär erstmal trennen, sondern würde gucken, welche Bedarfe brauchen welche Versorgungseinrichtungen und würde ein Primärversorgungssystem einrichten, das sich an den sozialen Determinanten in der Bevölkerung orientiert und würde, dann würde man den Ort genau aussuchen, wo sowas hinkommen soll und wo der ÖPNV entsprechend da ist und. Alles das ist es ja nicht, sondern es sind einfach Krankenhäuser, die übrig geblieben sind und die, bevor sie geschlossen werden, umfunktioniert werden in sowas. Das ist besser als gar nichts, aber das ist nicht die Lösung des Problems, dass die alles das abfangen können werden, was 20% der Krankenhausleistung war.
Ich denke, es ist natürlich daraus gewachsen und ich war sehr optimistisch, dass es jetzt überhaupt eine Reform gibt, weil ich die letzten 20 Jahre davor auch als ziemlich Stillstand wahrgenommen habe und es schreitet immer weiter voran, immer weiter diese Fehlanreize, wie sich die Versorgung ausrichtet, welche Abteilungen hochgezogen werden, welche untergehen, weil eben der Kostendruck für bestimmte Abteilungen dann viel zu groß wurde und man natürlich dann in einer Politik in einer Koalition auch gucken muss, was ist überhaupt machbar und vielleicht nicht, so wie du das gerade beschrieben hast, dass aktuell, gerade wenn man sich das Politische anguckt, in welche Richtung wir uns vielleicht politisch so bewegen, realistisch scheint, dass wir eben so eine Bedarfsorientierung machen und sagen, okay, wir planen es von Grund auf neu und richten uns nur daran. Das sehe ich jetzt persönlich nicht so richtig kommen, dass wir dorthin gehen, aber wir können ja auch gleich noch ein bisschen träumen. Vielleicht aber jetzt mal realistisch gesprochen, welche Ansätze gäbe es denn ganz konkret zu sagen, die Reform haben wir, sie wird auch kommen, sie ist an sich auch notwendig. Sie hatte gute Ansätze. Also diese erste Kommission, von der du gesprochen hast, hat ja auch erkannt, welche Probleme gibt es und wie könnten wir diese lösen. Jetzt sind sie aber so ein bisschen aufgeweicht worden in der Art, wie sie dann tatsächlich greifen sollen. Wo würdest du sagen, gibt es noch konkrete Ansätze? Wie könnten wir die Reform noch wirklich visionär machen und welche Spielräume haben wir da noch?
Keine. Also das würde ich sagen, diese Reform gar nicht. Ich würde es auch ein bisschen anders beschreiben. Diese Kommission hat nur verbal reagiert auf die Kritik. Was sie inhaltlich gemacht hat, war das Gegenteil von dem, was sie da erkannt hat. Meines Erachtens wird das eine Katastrophe werden, diese Reform. Und ich sehe da wenig Spielräume für was Besseres. Also das kann ich mir irgendwie unter den Rahmenbedingungen und in dem, was da jetzt gedacht ist, nicht vorstellen.
Ich hatte so ein bisschen dieses, was du am Anfang gesagt hast, dass eben ja eigentlich die Vorhaltepauschalen ein gutes Konzept wären, wenn man sie eben am Bedarf orientiert und nicht an den Fallzahlen, die wir im letzten Jahr rekrutiert
Sind
hatten.
aber keine Vorhaltepauschalen. Im Gegenteil, im Moment wird sogar diskutiert, diese Regelung für der Pflege, nämlich die Pflege nach Selbstkostendeckungsprinzip zu bezahlen. Das ist jetzt schon mehrfach angegriffen worden von dem Herrn Augurski auch vor 2 Wochen wieder. Es geht eher dahin, auch diesen Schritt wieder zurückzunehmen und das in die Vorhaltepauschalen zu packen. Das ist ein bisschen auch angelegt in dem Gesetz und nicht umgekehrt den Weg zu gehen, die Vorhaltepauschalen tatsächlich zu einem Selbstkostendeckungsprinzip zu machen. Ja, das wäre die richtige Richtung zu sagen. Wir nehmen erstmal das ganze Personal in Form von Selbstkostendeckung und wir machen eine richtige Vorhaltepauschale. Wir bezahlen das, was an Vorhaltekosten entsteht. Auch Selbstkostendeckung war am Anfang tatsächlich, zumindest im Gespräch, da hat man gemerkt, dass die nicht drumherum kommen, darüber reden zu müssen. Das wäre vor 3, 4 Jahren undenkbar, vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Da hätten die gesagt, das ist alles verrückt. Ja. Jetzt müssen sie es abwehren zumindest, aber es geht alles in die andere Richtung im Moment. Und ich kann da nichts Positives im Moment erkennen. Es hat dringend eine Reform gebraucht, aber die, so wie sie jetzt ist, also wir haben bis zum Schluss eher versucht, dafür zu kämpfen, dass die verhindert wird. Völlig richtig. Dann wäre der alte Prozess so erstmal weitergegangen und das würde auch zu Schließungen führen, weil der Kostendruck so hoch ist. Es gibt jetzt noch 4 Milliarden zusätzlich, die sind im Koalitionsvertrag da nochmal nachverhandelt worden. Das wird die Krankenhäuser aber nicht retten. Die Frage ist, entweder gibt man denen mehr Geld oder organisiert man es um, dass bestimmte Gelder eben nicht mehr bezahlt werden müssen, wie zum Beispiel Profite. 40%, fast 40% private Krankenhäuser, die Profitinteressen bedienen müssen, das könnte man eigentlich sich sparen. Das ist eigentlich auch zweckwidrig. Ja, das ist auch nochmal ein Moment, fällt mir gerade ein. Diese Vorhaltepauschalen hätte man zumindest auch an einen Zweck binden müssen. Das würde ja eine Vorhaltepauschale ausmachen. Der Zweck ist, etwas vorzuhalten. Aus diesen Vorhaltepauschalen können genauso Profite bedient werden wie aus den DRGs.
Ja, also vielleicht einmal, um das etwas verständlicher zu machen. Also das Krankenhaus kriegt halt von irgendwo Geld. Aktuell sind es die DRGs über die Krankenkassen
Ja.
für die PatientInnen, die sie behandeln mit ihren jeweiligen Diagnosen und machen damit aber alles von Personalkosten über Anschaffungen, über ich renoviere das Krankenhaus, über wie auch immer. Insofern ist es halt ein, ich kriege irgendwoher Geld und haushalte damit und versuche mein Krankenhaus zu bewirtschaften. Und das ist das, was du sagst, dass eben diese Vorhaltepauschalen ja eben von der Idee gedacht waren, zu sagen, ich mache es möglich, dass hier diese Notaufnahme, dieser Kreissaal, diese Kinderklinik sich finanzieren kann und nicht, ich benutze das Geld dann für potenziell andere Dinge, die eben sehr vielfältig sein können.
Also von dieser Kommission und von dieser Regierung waren die nie so gedacht, sondern von jemand, der das Wort hört, der denkt das so. Die haben das nie so. Von Anfang an haben die das nicht so gedacht, sondern sie haben das Wort benutzt, um zu sagen, wir haben gelernt aus Corona-Zeiten und so weiter. Aber die haben immer was ganz anderes eigentlich damit gewollt. Sie haben das nie so gedacht. Da ist nicht verwässert worden, sondern die ist von Anfang an anders konzipiert worden. Die Wörter, die benutzt werden, verschleiern dessen oder führen uns auf den falschen Pfad. Das ist eher so der Punkt.
Siehst du die Krankenhausreform noch scheitern?
Nee, sehe ich im Moment nicht. Ich sehe einen Widerspruch, den es gibt, aber der wird nicht offen ausgetragen. Das ist der zur Militarisierung des Gesundheitswesens. Das ist ja auch in vollem Gange und da gibt es Stimmen aus der Bundeswehr zum Beispiel, die sagen, naja, wir brauchen eigentlich mehr Betten, Stand jetzt und nicht weniger. Wir werden 2030 Krieg haben und da wird es 1000 Patienten am Tag geben und wir brauchen 10.000 Betten mindestens mehr. Das steht im Widerspruch zu der Überlegung, Krankenhäuser zu schließen. Oder es steht nicht im Widerspruch, wenn völlig klar ist, dass dann die Zivilbevölkerung die Versorgung der Zivilbevölkerung drastisch gesenkt werden wird, wenn quasi die militärischen Zwecke priorisiert werden, wenn dann quasi Soldaten den Vorrang haben. Da gibt es auch schon viele Papiere dazu, die das schon diskutieren und sagen, das müssen wir der Bevölkerung beibringen, dass das so kommen wird. Also da könnte es noch mal einen Widerspruch geben. Also da wird wegen offen an Herrn Lauterbach appelliert in diesen Papieren. Ja, überlegen Sie sich das mit der Reform. Wenn das zu Schließungen führt, wir brauchen die Betten an anderer Stelle. Aber da sehe ich im Moment nicht, dass an dieser Reform irgendwas gerüttelt wird, deshalb.
Ich bin ja von Haus aus Optimistin, deswegen fällt es mir schwierig, diese Folge jetzt so
Ja,
abzuschließen mit
ja.
diesem leicht pessimistischen Blick darauf, wohin die Krankenhausgesellschaften oder Krankenhauslandschaft so steuert. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, wenn du die Krankenhausreform umstricken könntest, wenn wir doch noch Handlungsspielraum irgendwo erkennen könnten, was wäre da deine Utopie? Wie könnte man es besser machen? Es sind natürlich Zeiten, die vielleicht gerade viele Leute globalpolitisch pessimistisch stimmen, aber natürlich vielleicht auf der anderen Seite auch Zeiten, wo viel passiert, was vorher auch nicht so
Ja,
denkbar gewesen ist.
unbedingt. Wir brauchen auch eine Erzählung, wie man es anders machen kann. Völlig klar.
Ja.
Ich würde erstens mal sagen, dass kein Geld da ist, kann man nicht sagen, weil es wird jetzt so viel Geld für Rüstung ausgegeben. Das müsste man bekämpfen und dann kann man das Geld für was anderes ausgeben. Man könnte eine Bürgerinnenversicherung, eine solidarische machen. Dann gäbe es keine Geldprobleme im Gesundheitswesen. Es gibt genug Reichtum in diesem Land, den man für die Beitragsbemessung eben halt auch heranziehen müsste. Aber es muss auch nicht Geld zum Fenster rausgeworfen werden. Man könnte sich überlegen, dass man eine demokratische Bedarfsplanung macht und guckt, wo brauchen wir welche Strukturen? könnte sagen, wir bezahlen die nach dem Vorbild von Jens Spahn, wie die Pflege da bezahlt wird, nach einem Selbstkostendeckungsprinzip, wo genau kontrolliert wird natürlich, damit es da auch da keine Verschwendung gibt. Und wir bezahlen das, was gemacht werden muss, was vorgehalten werden muss, das bezahlt man. Dann ist das Geld zweckgebunden, dann könnte daraus keine Gewinne abgeführt werden. Das heißt, der ganze Markt, wie das heute heißt, würde für die privaten Träger eher uninteressant werden, wenn man da keine Gewinne mehr rausziehen kann. Und man könnte das quasi dann zurückführen in ein öffentlich frei gemeinnütziges, auf jeden Fall Non-Profit-System, wie es das in vielen europäischen Ländern gibt. Das ist keine sozialistische Revolution, sondern das gibt es in der EU, in Österreich, in Dänemark gibt es staatliches Gesundheitswesen ohne private Unternehmungen. Das könnte man alles zurückdrehen, meines Erachtens. Man könnte und müsste Personalquoten einführen, nicht nur für die Pflegekräfte, auch für die Ärztinnen, für die MTAs, für die anderen, für alle Berufsgruppen in den Krankenhäusern, um zu sagen, wir brauchen so und so viel Personal für die Anzahl von Patientinnen, für die Tätigkeiten, die da anfallen. Ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob das so viel teurer werden würde wie das jetzige System, weil man ja auch Überversorgung und sowas vermeiden würde. Man könnte dann ganz anders ambulantisieren, wenn man auch die ambulanten Strukturen entsprechend bedarfsgerecht organisieren würde, sodass das gar nicht unbedingt jetzt irgendwie so viel teurer werden müsste. Es wäre nur besser an den Bedarfen orientiert organisiert und dann könnte man innerhalb der EU und innerhalb des Kapitalismus von mir aus auch ein anderes Gesundheitssystem haben, das sehr viel besser für die Patientinnen und die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen wäre.
Ja.
Als das, was wir da jetzt haben. Das war einfach ein mutloser Versuch, in dieser Reform nochmal den Markt und die Profite und alles zu retten, anstatt zu sagen, spätestens Corona hat uns gezeigt, so geht es nicht weiter, das müssen wir anders machen.
Ich denke, wir bleiben auf jeden Fall weiter für euch als Heile Welt Podcast auf der Suche nach
Ja.
positiven Lösungen und Ideen. Also gerade habe ich wirklich heute dran gedacht, Hospital at Home wäre eben so ein Konzept, was vielleicht gewisse Lücken schließt. Und ich denke, davon brauchen wir ganz viele. Ich hoffe, das war jetzt hier ein guter Rundumschlag, um ein bisschen mitreden zu können, um ein bisschen zu verstehen, worum es eigentlich geht und vielleicht auch so die Kritikpunkte besser nachvollziehen zu können und da einzuhaken. Insofern hoffe ich, dass es nicht alle Leute demotiviert zurücklässt, sondern eher quasi die Menschen motiviert, jetzt auch zu sagen, okay, es gibt noch Nachjustierungsbedarf und wir brauchen noch viele weitere Dinge, damit das System sich etwas verbessert. Vielen Dank dir, liebe Nadja, für den ganzen Einblick. Du warst ja jetzt schon das zweite Mal hier im Podcast. Wenn ihr also nochmal, ich sag mal, eine deutlich ausführlichere Folge zur Ökonomisierung hören wollt, ist schon ein bisschen älter, aber könnt ihr gerne auch nochmal in unseren ersteren, ja, ich weiß gar nicht welche, aber die ersten Folgen reinhören. Da war Nadja auch schon mal mit bei Madeleine zu Gast. Vielen Dank dir für deine Zeit und deinen Einblick heute.
Gerne, immer gerne. Und danke für eure schöne Arbeit, die ihr da macht, so gut und nützlich ist.
Vielen Dank. Das war Heile Welt, der Podcast über positive Zukunftsvisionen in der Medizin. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn wir euch ein bisschen inspirieren konnten, freuen wir uns über eure finanzielle Unterstützung auf unserer Website oder auch eine Bewertung auf euren Podcast-Plattformen. Abonniert gerne unseren Newsletter oder folgt uns auf Instagram, wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt. In diesem Sinne bleibt gesund, neugierig und optimistisch. Bis ganz bald.